Wir sind immer noch in dieser Serie, wo wir unser Leben mit einem Spiel vergleichen und gemerkt haben, egal was du aufbaust an Geld, Erfolg, was du bist, wie gut du ankommst bei Leuten, am Schluss kannst du nichts mitnehmen und alles geht zurück in die Kiste. Hier sind wir dran. Jetzt, was ist wohl der gefährlichste Gegenstand in deiner Wohnung, in deinem Haus? Ich habe mal nachgeschaut, 43.000 Schweizer verletzen sich jedes Jahr mit dem Küchenmesser. Also pass auf. Aber noch mehr, 60.000 an Werkzeugen wie Sägen, Hammer. Okay, ist doch verständlich, oder? Aber es gibt überraschende Gefahren. Zum Beispiel hast du Vorhänge zu Hause. Die meisten von euch vermutlich. In Amerika strangulieren sich jedes Jahr 20 Menschen unabsichtlich mit Vorhangkordeln zu Tode. 20 Menschen. Also wenn du zu Hause Vorhänge hast mit einer Kordel, mach einen großen Bogen darum, die sind gefährlich. Okay, aber der gefährlichste Gegenstand in deinem Haushalt wird hier gar nicht erwähnt. Das ist so eine weiche, bequeme, gepolsterte Todesfalle. Man nennt die auch Sessel. Und die heißt nicht Herausforderungssessel, die heißt nicht Abenteuersessel. Wir kaufen die, weil sie bequem sind und dich da niederlassen kannst und nichts tust. Du ziehst dich bequem an, du nimmst so ein paar Knabbersachen hier, vielleicht ein Bier oder zwei oder drei, und du nimmst den wichtigsten Gegenstand, den du brauchst, in einem Sessel. Und das ist die Fernbedienung. Okay. Jetzt, das Gefährliche an diesen Sesseln ist nicht das, was du tust hier drin. Das Gefährlichste an diesen Sesseln sind das, was man nicht tut, wenn man darin sitzt. Die Beziehungen, die man nicht aufbaut, die Bedürftigen, denen man nicht begegnet, die großartigen Gebete, die man nicht spricht, die Abenteuer, die man nicht erlebt. Wir sind für etwas Größeres bestimmt, als für ein Leben in einem Sessel. Und genau das hat sich Larry Walker auch gesagt. Denn Larry Walker, der wollte schon immer fliegen, wollte Pilot werden, aber seine Augen waren zu schlecht. Und da hat er eine Idee gehabt. Er hat sich gesagt, okay, ich binde 45 Wetterballons, die sind ein bisschen größer als diese Ballons hier, also ziemlich viel größer, ich binde die an meinen Gartenstuhl. Und dann hat er ein paar Sandwiches genommen, ein Sixpack Bier wie hier und eine Pistole. Und er wollte einfach so ein paar Stunden lang, so 10 Meter in seinem Garten so ein bisschen sitzen und fliegen und dann wieder schön landen. Und er würde einfach ein paar Ballone zerschießen, darum hat er Pistole mitgenommen, und dann wieder landen. Jetzt 45 Wetterballons mit je fast einem Kubikmeter Helium, die machen bei 10 Metern über dem Garten nicht Halt. Und seine Freunde, die haben, also der Ring gesessen ist, die haben die Leinen losgemacht. Und Larry machte nicht bei 50 Metern Halt, der machte auch nicht bei 500 Metern Halt. Er stieg, und das ist kein Blödsinn, der stieg auf 4.900 Meter. Ich habe das nachgeprüft, es gibt sogar einen Song über ihn. Also 4.900 Meter, das ist die Flughöhe von Flugzeugen. Und er flog mit seinen Sandwiches und seinen Bierdosen in den Flugraum von den Flugzeugen vom Flughafen in der Nähe. Und er blockierte den ganzen Flugverkehr. Und die Piloten sind vorbeigeflogen und die Leute vom Tower haben gesagt, jeder einzelne Funkspruch von diesem Piloten hat genau gleich angefangen. Alle haben gesagt, sie werden es nicht glauben, aber da fliegt einer mit dem Sessel auf seinem Gartensessel in unserer Gegend herum. Und der hatte selbst inzwischen, er wusste nicht mehr, was tun, der bekam Angst, oder? Was? Muss man vorstellen, wenn du 4.900 Meter runterschaust und sitzt nur in einem Gartenstuhl, das macht Angst. Und er hat Angst, überhaupt noch einen Ballon zu zerschießen. Er hat sich gedacht, hey, ich weiß nicht, wie schnell das runtergeht. Aber irgendwann, nach ein paar Stunden, hat er sich gedacht, irgendwie muss ich da wieder runterkommen. Und er wollte ein paar Ballone zerschießen. Aber als er das wollte, ist ihm die Pistole aus den Händen gefallen. Und irgendwann hat er unkontrolliert an Höhe verloren und verfing sich in eine Stromleitung. Und dort wurde er schließlich gerettet von der Feuerwehr. Und am Ende hat man ihn in Handschellen hat man ihn abgeführt. Und die haben gesagt, wir wissen nicht, für was wir ihn verklagen können, aber wir werden das schon noch herausfinden. Irgendein Gesetz hat er ganz sicher verletzt. Und ein Reporter, der kam zu ihm und hat gefragt, warum haben Sie das getan? Und Ray hat geantwortet, ein Mensch kann doch nicht bloß herumsitzen. Jetzt Larry war vielleicht nicht der Intelligenteste, könnte ich mir vorstellen. Aber in einer Sache hatte er recht, ein Mensch kann doch nicht bloß herumsitzen. Ich meine es damit nicht, wenn ich euch das sage, tu sowas Dummes wie Larry. Stößt sich auch nicht mit einem Fass den Rheinfall hinunter und wette nicht dein ganzes Vermögen darauf, dass die Schweiz nächsten Sommer die Fußball-WM gewinnen wird. Ich bin kein Prophet, aber sie wird es ziemlich sicher nicht tun. Aber lebe in einer aufregenden Partnerschaft mit Gott, denn ein Mensch kann doch nicht bloß herumsitzen. In der Bibel gibt es so Berufungsgeschichten. Da kommt Gott und geht zu einem Menschen und lädt ihn ein, einen ganz bestimmten Auftrag zu erfüllen. Und in diesen Geschichten kommt eigentlich immer und immer und immer wieder so ein bestimmtes Muster vor. Immer wieder das Gleiche. Und wir schauen uns mal diese Muster an und wir fragen uns, was bedeutet das für uns? Denn Gott lädt dich und mich ein, Abenteuer zu erleben. Die meisten Berufungsgeschichten der Bibel beginnen so. Gott lädt jemanden ein, ihm zu dienen. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, Gott unterbricht sehr, sehr selten den Alltag einer Person und gibt ihm dann eine ganz einfache Aufgabe. Er geht nicht zu Mose und fragt ihn, hey, könntest du noch ein, zwei Schafe mehr in deiner Herde aufnehmen? Nein, dieser Mose soll sich dem mächtigsten Mann in dieser Gegend überhaupt, soll er sich widersetzen. Es geht meist um riskante Aufträge. Ich meine, Gott gibt dem Noah den Auftrag, trotz allem Gespött der Menschen eine Arche zu bauen. Josef soll in Sklaverei und im Gefängnis Gott treu bleiben. Und Gideon soll mit 300 Männern sich dem riesigen Heer der Midianiter gegenüberstellen. Das sind alles andere als so lockere Aufgaben, die du irgendwo noch in der Znüni-Pause schnell erledigst. Was glaubst du? Ist es Gott wichtig, dass seine Nachfolger ein bequemes Leben im Sessel verbringen? Ist es Gott wichtig, dass wir nur herumsitzen? All diese Geschichten zeigen eine völlig andere Richtung. Es scheint, hey, Gott möchte dich oder möchte uns gebrauchen, er möchte uns wachsen lassen und er möchte uns zu mutigen Nachfolgern machen. Und es scheint Gott nicht so besonders wichtig zu sein, dass wir ein bequemes Leben führen. Zweitens, was in diesem Lauf, in diesem Muster vorkommt, ist, Gott gibt jemandem eine Einladung für einen Auftrag. Und als nächstes antworten die Menschen darauf. Jetzt überleg mal, dein ganzes Bibelwissen, nimm das alles zusammen und überleg dir, hast du schon mal eine Antwort gelesen auf den Auftrag von Gott, in der jemand sagt, hey, wie wunderbar, mich dem Pharao widersetzen, wie cool ist das? Gegen die Midianiter kämpfen mit 300 Soldaten, gegen ein paar Tausend, eine Nacht in der Löwengrube verbringen, was ist das cool? In den Feuerofen gehen, ein schwangeres Mädchen heiraten, das behauptet, Jungfrau zu sein, wie cool ist das? Spott, Auspeitschung, Fesseln und Gefängnisse tragen, fantastisch, hey Gott, gib mir mehr davon, ich brauche mehr davon. Hast du das schon mal gelesen in der Bibel? Im Gegenteil, die Angesprochenen reagieren fast immer mit Angst und Schlotter und Zittern. Also wenn du vor einer Herausforderung stehst, an der du wachsen könntest und die für andere Menschen hilfreich ist, dann könnte es gut sein, dass Gott dahinter steckt. John Ortberg hat mal gesagt, wenn sie keine Herausforderung erleben, die zu groß sind für sie. Wenn es schon lange her ist, dass sie das letzte Mal Angst hatten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie schon viel zu lang in ihrem Sessel sitzen. Das haben wir gesehen. Gott gibt jemandem einen Auftrag. Und das sind meistens keine Spaziergänge. Und die Menschen haben Angst und lehnen ab. Und trotzdem reagiert Gott nie mit, ah, okay, gut, du hast Angst, ja gut, das verstehe ich jetzt. Dann heißt schon gut, ich frage jemand anderen. Habe ich noch nie gelesen, aber wir können da im Café darüber diskutieren. Hey, Gott weiß, dass wir Angst bekommen. Und er bringt uns ein Versprechen, beispielsweise Josua, sagt er, ich sage dir noch einmal, sei mutig, sei entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Anderes Beispiel, zu Gideon sagt Gott, Gott mit dir oder ich mit dir, du tapferer Krieger. Vorher hat noch niemand jemals Gideon, du tapferer Krieger genannt. Aber Gott kommt und sagt, hey, ich bin mit dir und du wirst tapfer sein. Jetzt bedeuten diese Versprechen, dass nichts Schlimmes passieren wird. Okay, du gehst einfach locker durch die Sache durch und Gott schaut schon, dass dir nichts passieren wird. Das heißt es nicht. Dieses Versprechen heißt nur, dass dich nichts von der Gegenwart und nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und vielleicht müssen wir leiden. Schau mal an, die Jünger, die sind zum Teil gestorben für Jesus. Andere wurden ausgepeitscht, andere wurden verbrannt, andere wurden gekreuzigt. Vielleicht müssen wir leiden. Und vielleicht werden wir verletzt. Und vielleicht sterben wir auch. Was wir so tun müssen irgendwann. Und wenn dich Gott beruft, dann kommt es nicht darauf an, ob du dich der Aufgabe gewachsen fühlst. Das haben die meisten dieser Leute, haben sich dieser Aufgabe nicht gewachsen gefühlt. Worauf es ankommt, ist deine Entscheidung. Schließ mal die Augen. Stell dir vor, du bist auf einer Kanufahrt, auf einem Fluss. Ihr kommt gerade um eine Biegung, die heißt des Teufels Ellbogen. Und über dir hat es so einen Felsvorsprung, etwa 7 Meter hoch. Und die Führerin meint, wer nie im Fluss drin war, der hat den Fluss nicht erlebt. Und du und dein Freund klettern auf diesen Felsen rauf und du kommst oben an und 7 Meter senkrecht unter dir ist dieses eiskalte Wasser. Das war vor kurzem noch Gletschereis. Und du stehst an dieser Kante vom Fels und erinnerst dich an die Worte der Führerin. Wer nie im Fluss drin war, hat ihn nicht erlebt. Wirst du springen? Hast du den Mut? Kannst die Augen wieder öffnen. Ich möchte dich Auge um Auge etwas fragen. Von welchem Felsen solltest du gerade springen? Zu was hat Gott dich persönlich berufen? Es ist deine Entscheidung. Und dann, wenn ein Mensch Ja sagt zu diesem Auftrag, verändert sich sein Herz ein Stück weit. Jedes Mal, wenn ein Mensch Ja sagt zu Gottes Auftrag, verändert sich sein Herz ein wenig. Schau mal, als die erste Gemeinde entstand, wurden Petrus und Johannes verhaftet, weil sie über Jesus predigten. Und die Regierung hat versucht, sie einzuschüchtern. Aber die haben weiter gepredigt. Jetzt stell dir mal vor, Petrus vorher noch hatte Angst gehabt, geschlottert, hat gelogen, als Jesus verhaftet wurde. Das war nicht immer der Mutigste. Aber hier in der Apostelgeschichte, also ein Stück weiter, steht hier über Johannes und Petrus die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Hey, mit diesen beiden ist etwas passiert. Die hatten noch Angst mit Jesus und der Kreuzigung. Und sie gingen weiter und haben mutige Schritte getan und nochmals mutige Schritte getan. Und jetzt steht die Unerschrockenheit. Es sind einfach Leute hingestanden und haben gepredigt. Und haben gesagt, okay, wir stehen vor Hunderten oder Tausenden und wir schlottern nicht vor diesen Menschen und wir haben keine Angst. Wir sind unerschrocken, auch wenn wir verhaftet wurden. Hey, jedes Mal, wenn du einen mutigen Schritt tust, wird Gott dein Herz oder passiert etwas mit deinem Herz. und du wirst mutiger dastehen. Jedes Mal. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten. Wo Unsicherheit war, ist plötzlich Sicherheit. Wo Angst war, ist plötzlich Mut. Und dieser Mut wächst und wächst und wächst. Ab wann jetzt ein Mensch ein Risiko als groß empfindet, hey, das ist doch bei jedem von uns anders. Du bist mutiger, du bist erschrockener, ich bin dies oder jenes. Wir empfinden etwas verschieden. Die einen, die machen sich viel schneller Sorgen. Die fürchten sich viel schneller, zum Beispiel an eine Party zu gehen und dort einfach mit unbekannten, fremden Menschen zu reden. Die versuchen, Risiken aus dem Weg zu gehen. Und die anderen sind risikofreudiger, da ihr Gehirn reagiert viel schneller auf oder sehr stark auf Adrenalin und Stresshormone. Diese Menschen, die brauchen Risiko, oder? Die wollen das, damit sie, sonst sind sie gelangweilt. Die lieben Fallschirmspringen, die lieben Bungee-Jumping, die lieben Alligatorenkämpfe und Karaoke-Veranstaltungen. Die wollen das, die lieben das. Egal, welcher Typ du bist, eher zu den Ängstlichen gehörst oder zu den Mutigen, lass dich einfach Schritt für Schritt auf Risiken ein. Dort, wo du gerade stehst, beginne dort, mutige Schritte zu tun. Als ich diesen Frühling länger im Spital war, hatte ich insgesamt 8 verschiedene andere Zimmer genossen. Da kam wieder einer für 3 Tage, der andere für 2 Wochen und hat sich grauend gewechselt. Und mit jedem Einzelnen konnte ich über den Glauben sprechen. Aber eine Person, die war so eine Knacknuss für mich, der war Moslem aus Marokko und er lebt jetzt in Deutschland. Und jetzt weder Marokkaner noch Deutsche sind so für ihre Zurückhaltung bekannt und für ein stilles Wesen. Und dieser Mann, der hatte eine sehr klare Meinung und wenn er diese Meinung kundtun sollte, dann hat es auch sehr, sehr laut kundgetan. Und dann trotzdem spürte ich diese Einladung, der erste Punkt, den wir gesehen haben, diese Einladung, dummerweise von Gott, mit diesem Mann über den Glauben zu sprechen. Und meine Antwort, dieser zweite Punkt, wäre sehr gerne gewesen, nein Gott, du kannst ja einen Arzt oder eine Krankenschwester oder sonst irgendjemand gebrauchen, aber nicht unbedingt mich. Und dann kommt das dritte, Gott hat mir gut zugeredet. Und das Zureden war nicht nur einmal, da hat er mir wieder gesagt und wieder gesagt und wieder gesagt. Und ich dachte, okay, ich muss was tun. Und ich habe dann einfach so einzelne Gelegenheiten gepackt, da etwas reinstreuen, da versucht, irgendetwas von meinem Glauben zu sagen und etwas zu teilen. Und ich war so frustriert, ich habe gedacht, hey, bringt das irgendetwas? Ich habe nicht das Gefühl, da kommt irgendetwas an. Und wir haben jedes Mal, jeden Tag im Spital bekommst du so ein Programm, wann musst du in die Physiotherapie und wann musst du mit dem Arzt sprechen, wann musst du dieses und jenes tun. Und eines Tages stand auf meinem Programm so ein Gespräch mit dem Chefpsychologen des Spitals. Ich war ein bisschen erstaunt, habe gedacht, hey, was habe ich jetzt verbrochen? Da habe ich mich komisch angestellt, weil ich wusste, ich habe mit diesem Chefpsychologen ganz zu Beginn beim Eintrittsgespräch schon ein Gespräch und er hat gesagt, hey, ist alles gut, wir werden keine weiteren Gespräche haben, okay. Und ich habe dann gedacht, okay, da wird nichts mehr sein und dann plötzlich hörst, ich habe ein Gespräch mit dem Chefpsychologen, da denkst du, okay, ich sollte ja keines haben, was ist jetzt passiert? Und ich habe es meinem Zimmernachbarn gesagt und er hat mir gesagt, in seiner üblichen Lautstärke, hey, was will dieser Psychologe, hey? Du bist der Pfarrer, hey. Der hat dir gar nichts zu sagen, hey. Der hat gar keine Ahnung, hey. Du hast Gott auf deiner Seite. Der hat gar nichts zu sagen. Hau dem eins auf die Nase, hey. Und das war so der Moment, in dem mir klar wurde, irgendetwas haben meine Worte doch ausgelöst. Wenn der sagt, hey, du bist der Pfarrer, hey. Du hast Gott auf deiner Seite. Irgendetwas hat sich bei dem ausgelöst. Irgendwie hat sich mein Mut doch bewährt. Und genau das, hey, das ist das Spannende, wenn du aus dem Sessel aufstehst. Gott hat seine Aufträge und wenn du die tust, wird es dir nie, nie langweilig werden. Aber du musst springen. Wenn Gott diesen Auftrag gibt, musst du Ja sagen und springen. Denn wer nicht springt, hat nie richtig gelebt. Es ist wie am Fluss. Die Frau hat gesagt, hey, wenn du nicht hineinspringst, hast du den Fluss nie richtig erlebt. Wenn du nicht springst, hast du das Leben nie richtig gelebt. Natürlich, wäre es so oft in meinem Leben einfacher gewesen, nicht zu springen. Das wäre so viel bequemer gewesen. Aber ich bin sowas von überzeugt. Lieber mit Gott ins Ungewisse gehen und in große Abenteuer hineinspringen und das Leben und Gott zu erleben. So viel besser, als auf dem bequemen Sessel zu sitzen und weder Abenteuer noch Schwierigkeiten noch Gott zu erleben. Und ich glaube, die meisten von uns wären sehr gerne so Menschen voller Mut, voller Glauben. Aber es wäre halt schon cool, wenn wir vorher einen kleinen Beweis hätten, dass Gott dann eingreift. Und zu sagen, hey, ich werde schon großzügig geben, ist gar kein Problem, wenn Gott meine Einkünfte steigert. Oder ich werde diese Ungerechtigkeit schon aufdecken, wenn mich andere einflussreiche Menschen dabei unterstützen. Aber so funktioniert Glaube leider nicht. Gott sagt zum Volk Israel, hey, ich werde den Jordan für euch teilen, aber ihr müsst zuerst einen Schritt hineintun. Wenn ihr wartet, bis etwas passiert, da könnt ihr noch lange warten. Es ist zuerst euer Sprung, euer Schritt in den Fluss hinein gefragt. Wir müssen zuerst den Glaubensschritt tun. Und Glaube und Mut heißt immer, ich gehe ins Ungewisse hinein. Und dann wird Gott eingreifen. Gehe mich kurz zur Wissenschaft. Wissenschaftler haben mal einen Versuch gemacht. Die haben eine Amöbe, also diese kleinen, ganz kleinen Dinger, in ideale Lebensbedingungen gesetzt. Die haben der Amöbe die richtige Temperatur gegeben, die perfekte Luftfeuchtigkeit, perfekte Versorgung mit Nahrung. Also die Amöbe, die hatte keinen Stress, die hatte keine Probleme, keine Herausforderungen, die hatte ein richtig bequemes Leben. Weißt du, was mit ihr geschehen ist? Sie starb. Hast du jetzt nicht kommen sehen, aber die starb. Also zu viel Bequemlichkeit ist tödlich. Wenn du keine Herausforderungen hast, die zu groß sind für dich, wenn es schon lange her ist, dass du Angst hattest, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du schon viel, viel zu lange in deinem Sessel sitzt. Wie es Larry Walker gesagt hat, ein Mensch kann doch nicht bloß herumsitzen. Darum frage dich, was gibt Gott mir für Aufträge? Und dann nimm diesen Auftrag und lass dich darauf ein. Das kann eine große Sache sein, wie eine Lebensberufung. Das kann auch nur eine kleine Sache sein, indem du jemanden auf den Glauben ansprichst oder einen Dienst übernimmst, was auch immer. Aber es kann dein nächster mutiger Schritt sein. Das, was für dich ein Risiko ist. Denn am Ende geht das Spiel, dein Leben sowieso zurück in die Kiste. Und dann hat es sich gelohnt, aus diesem Sessel aufzustehen und mutig auf diese Klippe zu springen, ab deinem Fels, so wie der aussieht. Lass uns ein Leben leben, das mutig, manchmal wild, aber abenteuerlich und erfüllend ist. Dann haben wir das Leben so richtig erlebt. Und Gott will mit uns sein. Lass uns beten. Gott, du bist nicht ein Gott des bequemen Sessels. Du bist ein Gott der Abenteuer, vom Glauben und vom Mut. Wir sind deine Jünger. Lass uns dir nachfolgen, nachrennen, wild und ungebändigt. Und dorthin rennen, wo du rennst. Über Klippen, in Abenteuer hinein, voller Mut. Und lass diesen Mut in uns wachsen, größer werden, erfüllter werden. Gott, danke, dass du ein Gott der Erfüllung bist und unser Herzen veränderst. Auch in Richtung Mut, dass wir wie Petrus und Johannes furchtlos sind. Und das passiert nicht, wenn wir im Sessel sitzen, es passiert, wenn wir immer wieder mutige Schritte tun und dieser Glaube, dieser Mut wächst. Lass uns eine Kirche sein, eine mutige Kirche. Wie die Teens, die gesagt haben, warum gehen wir eigentlich nicht auf die Langstraße? Lass uns Dinge tun, die uns ungemütlich sind, aber wir ein Reich bauen. Wir wollen Kirche bauen, wir wollen dein Reich bauen auf dieser Welt. Amen.